eingeladen zu einem Leitertreffen. Und da hat der Leiter gesagt, der Gottesdienst ist für die Seele, der Lobpreis ist für die Seele da. Dass wir Menschen kommen ja wöchentlich zusammen zum Gottesdienst und all das, was wir an Verletzungen und an Verwundungen erlebt haben, durch das, was gesprochen wurde, gesagt wurde, was wir erlebt haben halt in der Woche, die zurückliegt, all das hat uns, was uns verletzt hat, kann wieder repariert und geheilt werden während dem Lobpreis. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir einfach auch unseren Verstand ein bisschen zurücknehmen, zwar uns die Texte aufnehmen, aber die Musik genießen, das Lied gut genießen und oftmals die Geschichten sind hochinteressant, die hinter diesen Texten stehen, aus welch tiefer Not und Verzweiflung und aus welchen Katastrophen wunderbare Texte entstanden sind. Und wenn wir singen, dann dient das dazu, unserer Seele wirklich Raum zu geben, dass wir durchatmen. Und das wünsche ich, das hoffe ich, dass das passiert ist. Aber ein Gottesdienst besteht ja nicht nur aus dem seelischen Teil und einem geistlichen Teil, sondern auch aus der Verkündigung des Wortes, was der geistliche Teil ist, aber auch der intellektuelle Teil. Da wird unser Verstand auch angesprochen, aber nicht nur. Und das ist jetzt mein Part. Und ich freue mich, dass ich da weitermachen darf an der Serie über das Königreich Gottes und über das, was Jesus gepredigt hat. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe letzten Sonntag in Belfast gepredigt, in einer noch kleinen Gemeinde. Aber auch da war es beeindruckend, wenn ich so die Zahlen nenne, die eine Bibelübersetzung, immerhin 89 Kapitel aus den 4 Evangelien. Und in diesen 89 Kapiteln 82 Erwähnungen oder 84 Erwähnungen über das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel. Also das ist schon eine sehr bedeutende Anzahl, wie Jesus über das Königreich Gottes gepredigt hat. Und ich habe mir heute etwas rausgepickt, was ganz wichtig ist, um das Königreich Gottes zu verstehen und auch zu erleben. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt. Und bevor ich weitergehe mit dem Thema heute, es kommt nachher, taucht es noch auf, erlöst oder errettet, aber nicht bekehrt, ist das Thema meiner heutigen Predigt. Und ich werde es nachher versuchen aufzulösen. Doch bevor ich da weitermache, möchte ich noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung machen über das, was ich zuletzt gesprochen habe und gepredigt habe, nämlich über die wichtigsten Dinge des Besuches der Königin von Saba bei König Salomon. Das soll nicht so unter den Tisch fallen, sondern möchte es noch einmal ganz kurz wiederholen, die wichtigsten Punkte. Einmal habe ich noch mal dieses Bild mitgebracht und noch mal ein anderes. Da haben sich Künstler aus dem Mittelalter versucht und haben das wunderschön dargestellt. Können wir vielleicht das Licht ausmachen, das wäre nett, danke. Und ja, das war ein enormer Prunk und der König Salomon war ein König, der enorm gesegnet war. Und ich glaube, das ist sicherlich auf dem Herzen jeden von uns, jeden zu segnen, nur nicht jedem widerfährt's. Es ist auch nicht so, dass ich hier antrete für das Wohlstandsevangelium, aber ich möchte schon sagen, Gott hat sich was dabei gedacht, dass er so einen König, der so überschüttet wurde und so reich und so gesegnet war durch ihn, was ja auch diese Berichte über ihn beschreiben, er hat sich ja was dabei gedacht. Und ich habe mir so die wichtigsten Punkte nochmal rausgeschrieben. Was erkennen wir an diesem Verhalten der beiden Könige? Zunächst mal, die Macht des Königs Salomons zeigte sich in seinem Wohlstand. Das war so ein Wohlstand, der, und das muss man sich vorstellen, in der damaligen Zeit 2000 Kilometer in den Süden der arabischen Halbinsel, also bis nach Jemen von Jerusalem gedrungen war. Und dort kam es an bei der Königin von Saba, dass sie gesagt hat, na, den muss ich besuchen. Also diesen König will ich kennenlernen. Stimmt das denn, dass der so weise ist und so wohlhabend, wie die Leute alle berichten? Und 2000 Kilometer in der damaligen Zeit, das war eine Nummer. Also mit Kamelen und mit Eseln sich da auf den Weg zu machen bei der Hitze dort in dieser Gegend. Also das war schon, musste auch organisatorisch sehr gut vorbereitet sein. Und die Königin von Saba war ja auch sehr wohlhabend. Und wir haben gehört, und das ist also auch ein weiterer Punkt gewesen, Der Zweck des Wohlstands eines Königs, dieses König Salomos, aber auch von der von Saba war, seinen Ruf zu sichern und auch seine Untertanen bestens zu versorgen. Wir haben gehört, dass selbst die Diener, und das hatte die Königin von Saba so beeindruckt, nachzulesen übrigens im 2. Chroniker Kapitel 9, Abvers 1, die Diener waren prunkvoll gekleidet. Die Diener, also eigentlich in der hierarchischen Kette, die ganz unten standen, selbst die waren so wunderbar gekleidet, dass die Königin von Saba das festgestellt hat und total baff war. Der Zweck des Wohlstands von König Salomon war es, einen anderen König im Geben zu übertreffen. Das ist das, was mich auch sehr beeindruckt hatte. Es wird aufgezählt, wie viel Zentner Gold sie brachte, auf wie viel Kamelen und wie viel sie ihm da ankarte und anschaffte, dem König Salomo als Geschenk. Und dann lesen wir in einem Halbsatz, kurz bevor das Kapitel endet, also die Geschichte über den Besuch. König Salomo gab ihr noch mehr mit nach Hause, als sie ihm gebracht hat. Also auch das ein Kennzeichen aus dem Leben des König Salomos und ein weiteres Kennzeichen, ja, dass ihm, er kriegt ein Geschenk und das löst bei ihm den Wunsch aus, ebenfalls zu schenken. Und die Großzügigkeit ihm gegenüber löst bei ihm den Wunsch aus seinem Wohlstand heraus auch zu geben, noch mehr zu geben, als er empfangen hat. Und das Geschenk, das Empfangene mit einem noch größeren zu beantworten. Und als letzten Punkt, ja, es zieht den Wohlstand des Königs auf den Geber. Also Salomos Wohlstand, der wurde angezogen von der Königin von Saba. Also es hat sich im Grunde dann für sie noch mehr als ausgezahlt, dass sie ihn besucht hat. Und ich habe mich schon gefragt, das ist ja enorm, so eine Geschichte in der Bibel. Aber das zeigt die Möglichkeiten, wenn ein Mann, und das wird ja von Salomo eingangs berichtet, nicht um Reichtum bittet und um Wohlstand, sondern der Eingangspunkt war, er hat Gott gebeten, so, jetzt hast du mich hier als König eingesetzt, als Nachfolger von David und es ist ein großes Volk Israel, dem ich jetzt vorstehen soll. Tja, Herr, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bitte gib mir die Weisheit, die ich brauche, diese Menschen zu führen und ein guter König zu sein. Und Gott antwortet, wir lesen das im Kapitel 3, und Gott antwortet, im 1. Könige Kapitel 3, weil du nicht um Reichtum und Wohlstand gebeten hast, sondern um die Weisheit, wie du mein Volk führen sollst, möchte ich dir Wohlstand geben. Preis dem Herrn. Also dies nochmal war mir wichtig, das einfach nochmal zu wiederholen und zu betonen, was vom letzten Mal war. Und jetzt schauen wir uns dann an, das sind noch Punkte, die habe ich auch noch, möchte ich euch auch nicht unterschlagen, noch mal ein bisschen enger zusammengefasst. Gründe, einen König zu beschenken. Auch wir beten einen König an, König Jesus. Auch Gott, der Vater, ist König. Und welche Gründe gab es, lernten wir aus dieser Geschichte? Einmal der Wunsch nach einer persönlichen Begegnung mit Gott kann dazu führen, dass wir in unserem Herzen sagen, ich möchte Gott ein Opfer bringen, ich möchte ihm mal was schenken, ich möchte einfach, ich freue mich so, dass ich das erkannt habe, dass ich ein Geschöpf bin, ein Schöpfer und dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist zwischen ihm und mir. Also ich wünsche eine persönliche Begegnung. Der andere Punkt, einen König zu beschenken, auch Gott zu beschenken, könnte sein, dass es das Protokoll erfordert. Und hier gab es einen protokollarischen Zwang sozusagen, den lesen wir auch im Leben von Salomo, im Leben des Volkes Israel. Da heißt es nämlich im 2. Mose 34, Vers 20, alle Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen, spricht Gott, und dass niemand vor mir mit leeren Händen erscheine. Es ist also eine protokollarische Pflicht vor Gott, wenn man vor ihm erscheint, nicht mit leeren Händen zu erscheinen. Fasse ich zusammen, der Wunsch nach einer persönlichen Begegnung, das Erfordernis eines Protokolls und letztlich, um Gottes Arm zu bewegen. Auch das bitten wir ja immer wieder, mal mehr, mal weniger und in unserem Leben. Und es gibt solche und solche Zeiten und da gab es noch diese Bibelstelle aus Jesaja 29, Vers 13, so spricht der Herr, dieses Volk gibt vor, mich zu ehren, doch sie tun es nur mit den Lippen. mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Gott möchte durchaus, dass wir ihm von Zeit zu Zeit was opfern. Wir haben auch das Beispiel von David, habe ich gebracht, als er die Pest abwandte, die Krankheit aus 2. Samuel 24, Vers 24, das ging über ein Opfer. Und das hat er sich nicht schenken lassen, sondern er hat es selbst bezahlt, jede einzelne Zutat. Wer das verstanden hatte, das waren die Reichen aus dem Morgenland, die Jesus schon als Baby, als Neugeborenen besucht haben. Dort lesen wir in der Weihnachtsgeschichte im Vers 11, sie, also die drei Könige, gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Ihnen war klar ins Herz gegeben, dass eine Begegnung mit dem König, ihn zu ehren, hat auch mit Opfer zu tun. Und was wir dann lesen, sie packten ihre Schätze aus. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie packten ihre Schatzkiste aus und beschenkten das Kind mit Gold, den Neugeborenen, den Säugling, mit Weihrauch und Myrrhe. Es war in ihr Herz verankert, es war in ihnen gegeben. Moment, wenn ich mich dem König nahe, selbst dem Säugling, dem Kleinen, dem Neugeborenen, er ist König, das war ihnen offenbart, dann wollen wir es ehren mit einem Geschenk. Jetzt kommen wir zur heutigen Predigt. Erlöst, aber nicht bekehrt, könnte ein bisschen zur Verwirrung führen im Kopf. Und ich möchte es kurz auflösen, möchte ganz kurz das auseinanderhalten. Und zwar möchte ich heute über die Gedanken sprechen. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem zunächst aber, wo unsere Erlösung denn festgemacht ist. Wir haben vorhin gesungen, dass Jesus Christus, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir haben es in den Gebeten gehört. Und hier ist eigentlich wunderschön zusammengefasst in dieser Bibelstelle, in diesem Vers, wie unsere Erlösung funktioniert oder wie sie rechtlich, bibeljuristisch sozusagen festgemacht ist. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ganz einfach. Jesus Christus als Herrn und König, als Herrn bekennen, im Herzen glauben, dass er von den Toten auferweckt ist und so wirst du gerettet. Nun, das klingt ganz einfach. Im täglichen Leben haben wir aber mit Folgendem zu tun und das ist der Predigttext jetzt für meine heutige Predigt aus Römer 12, Vers 2. Dort heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich habe hier hervorgehoben, Erneuerung eures Sinnes. Da heißt es im Griechischen, ist da die Rede von bei Erneuerung. Oftmals wird es übersetzt von bekehrt und Umformung, aber das griechische Wort ist Metamorpho und Metamorphose, wissen wir, was das ist? Eine komplette Umwandlung, eine komplette Umgestaltung. Es heißt also hier, und das zieht sich im Neuen Testament auch wie ein roter Faden durch das Neue Testament, wenn es um Bekehrung geht, wenn immer wir von Bekehrung sprechen oder im Englischen, bei heute im Englischsprachigen hier, nee, repent, das heißt neu denken. Umdenken, aber umdenken im Sinne von komplett Neudenken, Andersdenken. Und dieses Andersdenken und dieses Neudenken, das ist gar nicht so einfach, weil das passiert ja nicht automatisch. Dieses Andersdenken, selbst mir, der heute über 30 Jahre auf dem Weg ist und gläubig ist, ich merke immer noch, ich mache zum Teil Fehler, die ich mir ersparen könnte, wenn ich schon anders gedacht hätte und ich mich dabei ertappe und dann gehe ich ins Gebet und dann bete ich und das dauert manchmal wirklich lang. Da muss manchmal mich mit einem Punkt tagelang befassen, bis ich merke, aha, jetzt verändert sich was. Denn wir müssen wissen, dass nur aus einem veränderten Denken heraus kommen veränderte Handlungen. Wir können nur anders handeln, wenn wir anders denken. Solange wir hier im Denken gleich bleiben und womöglich uns Kräfte von außen in diesem Denken bestätigen und wir drehen wir uns im Kreis. Es muss hier oben was passieren. Nur dann verändern sich auch unsere Umstände. Unsere Umstände können sich nur verändern, wenn sich unsere Entscheidungen, unsere Handlungen ändern. Aber wie wollen sich unsere Handlungen ändern, unsere Taten, wenn sich hier oben im Kopf nichts ändert. Deswegen, wir sind zwar erlöst, das ist wunderschön, wenn wir die Augen zumachen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, sind wir bei Gott. Aber haben wir tatsächlich unser Denken, solange wir hier sind, ist es so weit erneuert? Ist diese Umkehr, hat die stattgefunden in unserem Kopf? Und ich für mich muss bekannt geben, also bei mir war es und ist es ein lifelong learning Prozess. Ich lerne heute noch, ich stehe heute noch in diesem Umdenkprozess. Ein Impuls, da komme ich später noch kurz drauf, ist, sich von der Vergangenheit zu lösen. Ganz wichtig, die Vergangenheit ist gemeißelt in Marmor, die ist unveränderbar, unverrückbar. Es ist, du kannst nichts mehr ändern. Hier und jetzt und das Heute ist entscheidend für dich, für deine Gedanken, für deine Entschlüsse. Heute kannst du den Entschluss fassen, was du nachher im nächsten Moment tust und machst. Aber die Vergangenheit, und da komme ich aber nachher noch drauf, die Vergangenheit ist, sollte möglichst rasch auch abgeschlossen sein. Das gilt ganz besonders für die Sportler unter uns oder die Hochleistungssportler und die es werden wollen. Ich dachte gerade an meine Tochter, wir haben nächtelang durch die Zeitverschiebung tauschen wir Ratschläge aus und da geht es natürlich um das. Ne, ein schlechtes Ergebnis, eine Niederlage, eine schlechte Bemerkung, die einem hinterhergeht. Verarbeiten, richtig. Wie gesagt, dazu später. Ich möchte kurz was von einem ganz bekannten Pastor vorlesen, ein Mann, der ein großes Glaubenswerk aufgebaut hat auf den Bahamas. Leider ist er mit seinem Flugzeug abgestürzt vor 2 Jahren. Und er schreibt, wir müssen unser Denken verändern. Und ich lese das deswegen vor. Nicht, dass ihr denkt, ich habe mir da was ausgedacht, sondern als ich das gelesen habe, habe ich es meiner Frau vorgelesen. Nee, sie musste es mir vorlesen. Ich sage, Schatz, lies mir das mal bitte vor. Und wir fühlten uns darin so erkannt. Da heißt es, er schreibt, wir müssen unser Denken verändern. Das griechische Wort Metamorpho bedeutet wörtlich übersetzt vollständig und total verändern. Die Veränderung, von der Paulus hier spricht, beinhaltet eine umfassende Revolution unseres Denkens. Ich musste diesen Kampf auch kämpfen. Nach meiner Errettung liebte ich Gott, klagte aber lange Zeit darüber, dass das Leben im Allgemeinen so schrecklich und schwierig sei. Ich wusste, dass Gott gut war, fragte mich aber, warum mir all das erdenkliche Schlechte zu passieren schien. Ich hatte den Eindruck, als würden alle schlechten Menschen in meinem Umfeld Erfolg haben, sich des Lebens freuen und vorankommen, während mein Leben festgefahren war. Ich betete und fastete und glaubte, dass Gott mir Gutes geben würde, aber es schien sich absolut nicht zu ändern. Schließlich rief ich verzweifelt aus, Gott, was läuft hier schief? Diese schlechten Menschen sind gar nicht so schlecht, antwortete er. Sie sind Söhne und Töchter, die lediglich ihren Vater noch nicht erkannt haben. Dein Problem ist, dass du zwar errettet bist, aber dein Denken beschädigt und verzerrt ist. Ich musste lernen, mein Denken zu verändern, um nicht mehr wie ein Verlierer oder ein Niemand zu denken, sondern mich als Sieger und Sohn des Vaters zu sehen. Das ist es, was Paulus uns sagen möchte. Wir müssen lernen, wieder wie Könige zu denken und diese königliche Geisteshaltung sowie das Selbstverständnis von Königen zurückzugewinnen, bis hierher. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Ja, das ist richtig. Ich hatte letzte Woche auch eine Situation, da war es mir einfach mulmig. Ich möchte nicht sagen, dass ich Angst hatte, aber es war eine höchst unangenehme Situation. Es war so eine typische Beziehungssituation im Geschäft, wo man weiß, oh, da braut sich was zusammen. Und wenn Verantwortliche, die verantwortlich sind für bestimmte Bereiche, wenn es da in den Beziehungen knirscht, das ist nicht gut, weil dann ist der ganze Unterbau betroffen. Und da habe ich, wenn man dann, das spürt man so, und ich möchte nicht sagen, dass mich Angst beschlichen hat, aber schon ein ungutes Gefühl. Aber da kam mir dieses Wort in den Sinn, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Das sagt Christus zu denen, die gläubig geworden sind. Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Das kann ich aber erst dann annehmen, wirklich für mich, wenn ich das totale Vertrauen habe in sein Wort und weiß, das wirkt jetzt auch bei mir und das hat mich tatsächlich auch beruhigt und ruhig gestellt. und habe mir die Zuversicht gegeben, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und ich brauchte auch nicht mehr negativ darüber denken. Denn der Punkt ist, wenn wir negativ über bestimmte Menschen denken, dann ist das Nächste, dass wir negativ darüber reden. Ein anderer Punkt ist, unsere Zunge spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, was wir sagen und was wir denken. Und da habe ich eine interessante Bibelstelle, die habe ich zuletzt vor einigen Jahren mit euch geteilt. Ich möchte sie nochmal in Erinnerung rufen. Da heißt es, nämlich zwischen dem, was wir aussprechen und denken, ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Dort heißt es in Sprüche 3, Vers 3, Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Predigt? Ja, das Herz ist ein Bild für die Gedankenwelt. Schreibe sie auf deine Gedankenwelt, meine Gebote, dass ich bei dir bin, dass du erlöst bist. Und. Aber hier geht es jetzt mir darum, um dieses Beschreiben meiner Gedankenwelt, das Beschriften. Und da habe ich die Frage gestellt, ja, wie schreibe ich auf die Tafel meines Herzens? Wie schreibe ich in meine Gedankenwelt hinein? Und jetzt kommt's. Das ist die Frage und hier ist die Antwort. Psalm 45, Vers 2. Mein Herz dichtet ein feines Lied, einem König will ich es singen. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Mit meiner Zunge schreibe ich also. Und das ist etwas, ihr Lieben, da muss ich immer wieder dran erinnern. Es ist von enormer Bedeutung, die Kraft und die Macht der Zunge. Aber es ist nicht nur die Zunge, sondern es sind auch Bilder. Schwerpunkt jetzt meiner Predigt ist das gesprochene Wort, aber es sind auch Bilder, komme ich nachher noch drauf. Was schaue ich mit meinen Augen an? Also, und ich weiß, wir haben heute, gerade im seelsorgerlichen Bereich, nicht hier in der Gemeinde, aber ich weiß von anderen, wir haben, es grassiert auch mittlerweile unter Frauen, wir haben große pornografische Probleme im seelsorgerlichen Bereich, auch bis hin zu den Pastoren. Das gibt nicht nur in unserer Bewegung, sondern das ist das, was eben auch ganz offen besprochen wird. Woher kommt das? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal angesprochen, wenn du heute so in der Tankstelle gehst, du vor bis zur Kasse, willst bezahlen, du wirst ja von ganzen Meter lang wirst du von halbnackten Frauen angesprungen sozusagen, ohne dass du es willst. Ich habe mir angewöhnt, so ich gucke dann immer so, also rechts stehen neuerdings Getränke seit einer Weile, ich schaue in die andere Richtung und denke an was anderes, aber es mag vielleicht eine Nebensächlichkeit sein, aber wir werden zugeschossen und bombardiert. Man weiß heute, dass man, ihr seht ja auch in der Werbung, wie die Werbung aufgebaut ist. Man macht die Werbung auch zunehmend sexistisch, gerade für teure Dinge. PKWs, Autos, die machen gerne Werbung mit halbnackten Frauen oder da ist immer eine Frau dabei, eine gut aussehende. Überall dort, wo es um Geld geht, wo es um viele Produkte geht, setzt man gerne das Sexistische ein. Und da ist auch wichtig, was schaue ich an? Und zur Erneuerung des Umdenkens gehört, dass mir klar ist, dass ich diese Zusammenhänge weiß und dass ich mit Disziplin da einschreite und ich kann mich genauso trainieren, das kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, da nicht hinzugucken. Ich kann nämlich sagen, nee, ich schaue solche Sachen nicht an. Möchte auch solche Journale und solche Zeitungen nicht abonnieren und nicht kaufen. Das ist meine Entscheidung. Und das ist ein Ergebnis von diesem Umtrainieren mit Hilfe des Heiligen Geistes deiner Gedanken. Und diese Zunge spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Beschriftung des Gedächtnisses neben der bildlichen Aufnahme. Es ist ganz wichtig, was ich sage. Deswegen sagt auch in der Eingangsbibelstelle, was ich mit meinem Munde bekenne. Es ist ganz wichtig, ich bekenne meinen Glauben zu Gott und er kriegt dadurch die Erlösung. Das muss ich nicht 100-mal machen, das reicht einmal von Herzen. Aber es ist wichtig, was ich ausspreche. Aber nicht nur was den Glauben betrifft, sondern grundsätzlich, das, was ich sage, beschriftet sofort meine Gedankenwelt. Es gibt eine, ja, würde mal sagen, Mentalcoachin, die heißt Antje Heimsöth, Expertin für mentale Stärke, Selbstführung und Motivation, also eine Deutsche. Ich beame jetzt mal Zitat einer deutschen Expertin an die Wand. Ich habe ja, bin da sonst immer so Amerika- oder auslandslastig. Aber wir haben auch in Deutschland sehr gute Experten. Diese Dame trainiert Spitzensportler, aber auch Spitzenmanager. Und sie bringt sehr viele Analogien, was also ein Spitzenmanager und Spitzensportler und jeder von euch, glaubt es oder nicht, ich wünsche, ihr glaubt es, ist eigentlich von der Bestimmung her dazu bestimmt, eine Spitzenkraft zu sein für Gott. Und es ist unsere Aufgabe auch als Prediger und Pastoren, dass wir das, was hier oben euch da blockiert in den Köpfen, das wegzuräumen. Euch mit Gedanken zu füllen und zu zeigen, wie der Weg ist, dass hier oben die richtigen Gedanken kommen. Es geht über die Zunge und es geht über die Augen. Und diese Dame, wie gesagt, und ein wichtiger Punkt ist, was in meinen Gedanken passiert, wie gehe ich mit meiner Vergangenheit um? Wie gehe ich mit den Konflikten aus meiner Vergangenheit um? Und zwar speziell mit denen, wo ich eindeutig einen Fehler gemacht habe. Ich habe einen Fehler gemacht, so, und jetzt habe ich den Salat. In unterschiedlicher Ausprägung. Schlimmste Ausprägung ist eine zerrüttete Beziehung. Aber vereinfacht gesagt, auch das ist ein Fehler. Wie gehe ich jetzt damit um? Oder eine Niederlage im Sport. Wie gehe ich damit um? Wie lange läuft mir das in meinen Gedanken hinterher und blockiert mich? Und da hat sie ein ganz tolles Prinzip, das sogenannte AAA-Prinzip. AAA ist jetzt so ein bekannt feststehender Ausdruck, damit ratet man eigentlich Finanzinstitute und Banken. AAA heißt, wer das Rating bekommt von sogenannten, ja, mehr oder weniger neutralen Instituten, dass er den Status AAA hat, 3 A's, dann ist er sehr gut aufgestellt. AAA. Double A ist dann schon ein Ding weniger, also Triple A ist die höchste Güte. Und sie nennt das den Umgang mit Niederlagen nach dem Triple A-Prinzip. Das erste ist zunächst mal akzeptieren. Dass es passiert ist, akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Du kannst es nicht mehr ändern, habe ich vorhin gesagt. Es ist passiert. Es nützt ja auch nichts, drüber zu lamentieren und dich in deinen Gedanken in der Vergangenheit da festzumachen, immer wieder Dialoge in deinem Gedächtnis aufzurufen und mit diesem und jenem oder Bilder, wie du den Schlag versemmelt hast, als du Sportler bist oder die Kurve falsch genommen hast als Rennfahrer. Akzeptiere, dass das passiert ist. Das zweite, analysiere. Kann ich ganz dick unterschreiben. Wir können nur daraus lernen, wenn wir es analysieren. Ja, was sind die Ursachen, was sind die Gründe, woran hat es denn gelegen? Aha, okay. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, für mich der letzte Punkt, abhaken. Abhaken. Abhaken heißt aber auch wirklich, okay, zur Tagesordnung zurückkehren, hier und jetzt und heute, den Tag neu planen, vielleicht mein Leben neu planen, aber abhaken. Dass es dich nicht mehr angreift, nicht mehr angreift heißt in deine Gedanken. Kommt. Denn wenn es in deine Gedankenwelt kommt, passiert, dass deine Entscheidungen wieder falsch werden oder so werden, wie sie in der Vergangenheit waren. Also, abhaken. Preis dem Herrn. Und hier, das hat sie auch, das ist wunderschön, ist mir noch nie aufgefallen, ihr Lieben, zeigt selbst ich mit meinen 62 Jahren, lerne täglich dazu. Sie sagt so schön, dann wird aus Fehler ein Helfer. Das heißt, die Buchstaben werden anders gemischt. Ich glaube, die allermeisten von uns kennen das Scramble. Also wenn ich genau die Buchstaben von Fehler in eine andere Reihenfolge bringe, dann habe ich welches Wort? Einen Helfer. Ganz genau. Und dann, wenn ich diese AAA durchlaufen habe, wenn ich das analysiert habe, wenn ich daraus gelernt habe, okay, dann wird es mir zum Helfer, denn ich bin nicht dümmer geworden. Früher habe ich mal gesagt, Schaden macht dumm. Nee, macht nur dann dumm, wenn man nichts daraus lernt. dann wird es zum Helfer im Leben weiterzukommen, ihr Lieben. Und um das geht's. Gott möchte, dass wir weiterkommen. Und es gibt dann, jetzt komme ich doch nochmal auf das Amerikanische, es gibt ganz bekannten amerikanischen Coach, einen Football-Coach, der ist eine Legende in Amerika, weil er enorme Siege in enormer Reihenfolge produziert hat mit seinen Teams. Und der hat mal gesagt, Sieger geben niemals auf und Aufgeber siegen niemals. Auf Original, Winners never quit und Quitters never win. Das ist der Vincent Thomas Vince Lombardi, ganz bekannter Mann. Ich habe gestern mit Curtis, habe ich immer Curtis Ullein, samstags mit großer Regelmäßigkeit einen Termin, so unsere Zeit 17 Uhr, seine Zeit 10 Uhr. Der kannte den Coach natürlich. Und diese Sieger geben niemals auf und Aufgeber siegen niemals. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Wir haben eigentlich die Bestimmung in uns, dass wir ein siegreiches Leben führen. Und ich weiß, das sagt sich natürlich leicht. Und seht ihr mich hier mit Schlips und Kragen? Ja, na, der hört sich leicht reden, der sieht aus möglicherweise wie ein Sieger. Ja, so stelle ich mir einen Sieger vor. Ja, aber ich habe eine ganze Fülle von Niederlagen in meinem Leben erlebt und vor mir stehen bestimmt auch weitere Niederlagen. Es ist ein Bestandteil des Lebens. Diese Niederlagen werden nur dann zur Gefahr, wenn ich nicht damit umgehen lerne, umzugehen, wie auch heute vorgetragen. Und Christus mag, dass wir umgehen, so wie es er gelehrt hat. Bleibt nicht stehen, fürchtet euch nicht, erneuert euren Sinn, kommt zu mir. Wir selber können unseren Sinn nicht erneuern. Das ist aber das Werk des Heiligen Geistes in uns. Philipper 1, Vers 6, das ist einer meiner Lieblingsverse, wenn es darum geht, dass wir von der Erneuerung in uns sprechen. Philipper 1, Vers 6 sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Er wird das vollenden, was er hier drin begonnen hat. Wie oft saß ich da, und ich weiß nicht, ich hoffe, ich werde immer seltener da sitzen, aber wo ich von einem Fehler saß, von einer Fehlentscheidung, einer Konsequenz, die ich dann zu tragen habe, ich sage, mei, wann lerne ich das endlich, aber preis dem Herrn, da habe ich eine Gewissheit, hier steht, er, der Heilige Geist in mir, hat ein Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Ich frage ihn immer wieder, Herr, wo stehe ich dir im Weg? Je älter ich werde, desto häufiger stelle ich diese Frage, wo stehe ich dir im Weg? Denn es kann nur sein, dass ich meinem Gott im Weg stehe, wenn das eine oder andere nicht vorangeht. Es muss an mir liegen. Und das sehe ich an den Dingen, wenn ich zurückschaue, was flutscht. Übrigens, das ist die einzige Ausnahme, sagt auch die Bibel, wo wir zurückschauen dürfen. Die lautet, wenn wir zurückschauen, dann rühmen wir über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Das hat er dem Volk Israel gesagt, das hat er Mose gesagt. Also, sagt dem Volk, okay, nicht zurückschauen, es sei denn, ihr rühmt die Taten, die ich für euch getan habe. Dann darfst du zurückschauen, was Gott Wunderbares in deinem Leben gemacht hat. Schau nicht zurück, immer auf deine Fehler, auf das Versagen, sondern analysiere, akzeptiere und analysiere und hake ab und stell dich dem Prozess der Veränderung. Und dann erleben wir das, was ich heute in der Einleitung gesagt habe, plötzlich, wir erleben, dass diese Wiedergeburt, die wir haben, die uns zur Erlösung geführt hat, aber auch ein anderes Denken gibt in unseren Geist und wir erleben dadurch, dass wir das Königreich plötzlich sehen. Wir sehen unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern anders. Wir sehen sie immer mehr mit den Augen Gottes, nicht mit den eigenen Augen. Dass wir die Fehler sehen, die Unzulänglichkeiten, sondern die Gaben, die Potenziale in den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und um das geht's letzten Endes. Und wenn wir dann aus Geist und Wasser geboren sind, was die allermeisten hier sind, durch die Taufe, dann können wir das Königreich nicht nur sehen, sondern auch eingehen in das Königreich, hier zu Lebzeiten. Und das fällt jüdischen, geschulten Intellektuellen leichter zu erfassen, weil für die das Himmelreich etwas war, was auch vom Verständnis her sie mit umgab. wir sind in unserer Kultur so groß geworden, dass wir sind mehr griechisch-kulturell geprägt, also intellektuell griechisch-humanistisch. Und im griechisch-humanistischen, da war alles, was materiell war, auch das Menschliche, war schlecht. Gut war das Nicht-Sichtbare. Und deswegen ist es ganz interessant, ist aber ein anderes Thema. Nur daraus entwickeln sich natürlich auch entsprechende Bilder und Vorstellungen. Das heißt, das Gute und das, was perfekt ist, wenn das im Himmel ist, der Himmel ist weit weg. Daraus kamen auch Leute, die sich bekehrt haben, dann hier, wo sind Glaubensrichtungen entstanden später. Und die haben dann mehr oder weniger vermittelt, der Himmel ist weit weg. Wichtig ist, dass du dich hier jetzt erlöst, dass du erlöst wirst. Nimm das Erlösungsgeschenk Jesus an. Und das ist das Herzstück der Evangelisation dieser Bewegungen. Denn der Himmel ist weit weg und der wird erfahrbar nach dem Tod. Andere intellektuelle Gruppen, christliche Bewegungen, sind dann von dem Einfluss von dem Jüdischen geprägt worden. Und für die war klar, Moment, den Himmel, den haben wir hier. Deswegen schreibt Matthäus Evangelium. Matthäus kannte sehr gut das Judentum. Und er schrieb ja nicht vom Königreich Gottes, sondern deswegen vom Königreich der Himmel. Weil er damit die jüdische Seele und das jüdische Verständnis und Welt direkt ansprach. Für die war klar, das Königreich der Himmel ist hier erfahrbar. Deswegen hat er in seiner Lehre Jesus selber immer wieder gesagt, es ist nahe herbeigekommen, es ist mitten unter euch, aber es ist noch nicht vollendet. Also ihr Lieben, wir können da rein. Unser Beitrag ist, unser lebenslanger sozusagen, unsere Gedanken zu schulen und zu trainieren. Ich habe euch ein paar Impulse gegeben und ich wünsche mir, und werde das jetzt in ein Gebet packen, dass dieser Segen, dieser Lehre des Jesus Christus und dass das Werk des Heiligen Geistes in euch weiter voranschreitet und ihr das erkennt, wie wichtig das ist, umzudenken, welche Bedeutung die Zunge dabei spielt, dass sie eure Gedankenwelt beschriftet. Und ja, die Sportlerin, diese Mentaltrainerin sagt, man soll sogenannte positive Affirmationen, nennt sich das mit dem Fachausdruck, man soll also durchaus positive Bekenntnisse sich aufschreiben. Ich habe das heute unserer Tochter heute früh rübergemailt, was das in ihrem Fall bedeutet. Sind nur ein paar Sätze, aber sprich das aus. Und dann wirst du erleben, wie du zunehmend frei wirst von Ängsten oder die Abstände größer werden und vor allen Dingen, wie sich dein Denken ändert und dann schließlich dein Handeln und deine Umstände. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort und ich danke dir, Gott, dass es eigentlich so einfach ist. Man braucht nicht Professor zu sein, um zu studieren und studiert zu haben, um dein Wort zu verstehen. Herr, es geht ganz einfach. Wir selber können entscheiden, was wir anschauen, womit wir unser Gedächtnis füllen über die Augen. Wir selber können entscheiden, was wir lesen. Und wir können entscheiden, was wir sagen, was wir sprechen, was wir aussprechen, womit wir unser Gedächtnis beschriften. Und ich bitte und bete, Herr, dass da mehr Disziplin, mehr Ordnung hineinkommt, ja, sodass dein Werk leichter ist, des Heiligen Geistes in uns, und dass sich unsere Handlungen ändern und dass sich unsere Umstände ändern. Das bitte ich und das bete ich, dass wir auf diese Weise das Königreich Gottes mehr erleben. Hier in dieser Welt, in Jesu wunderbarem Namen. Amen.